Und ich wollte diese Predigt schon längst predigen, aber habe einfach auf die richtige Gelegenheit gewartet. Und diese Woche, als ich in der Vorbereitung war, dann habe ich richtig gespürt, dass es jetzt die Zeit dafür ist, um diese Predigt zu halten. Und deswegen werden wir heute sprechen, noch nie darüber gepredigt, aber die Kraft von Tränen. Manu und ich, letztes Jahr waren wir auf der Hillsong-Konferenz, und da hat der Brian Houston hat über dieses Thema gepredigt, und es hat mich so bewegt. Und es war genau nachdem unsere Julian gestorben war. Es war in dieser Zeit, als der Julian gestorben war, 2 Wochen, glaube ich, danach. Und genau, es war so passend. Und deswegen habe ich gedacht, ich warte auf eine richtige Gelegenheit und möchte aber über dieses Thema möchte ich sprechen. Die Kraft der Tränen. Welche waren die bittersten Tränen, die du je geweint hast? Jeder hat eine Geschichte. Jeder kann erzählen von Zeiten, dass er durch Schwierigkeiten gegangen ist. Und vielleicht hast du gerade eine schwierige Zeit, vielleicht gehst du gerade durch eine schwierige Zeit, vielleicht hast du im Lobpreis, wurdest du berührt von dem Geist Gottes und du hattest Tränen in den Augen. Oder egal wo wir stehen, Tränen haben Kraft, und für Jesus ist keine Träne, die geflossen ist, vergeudet. Es gibt die kürzeste Bibelstelle. Wer weiß, wo die kürzeste Bibelstelle steht? Genau, ich denke, die Kinder sind gerade schon in ihrem Gottesdienst, sie würden es wissen. In Johannes 11, Vers 35, in der Elberfelder Übersetzung steht die kürzeste Bibelstelle, die wir finden können, und das ist: Jesus weinte. In der Neue Genfer Übersetzung und auch in der Elberfelder, glaube ich, nicht in der Elberfelder, in der Schlachter, steht es ein bisschen anders, aber da wurden mehrere Worte benutzt. Da steht: Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Jesus weinte. Und keine Träne, die Jesus je geweint hat, war umsonst. Für Jesus ist keine Träne, die geflossen ist, eine vergeudete Träne. Vielleicht hast du ein gebrochenes Herz und deswegen weinst du. Vielleicht weinst du wegen einer Person, die dir nahe steht, die dir Schmerzen bereitet, oder etwas, das passiert ist. Oder vielleicht jemand, der dir nahe stand, aber nicht mehr da ist. Vielleicht wegen Problemen auf der Arbeit, wo du gemobbt wirst und du kannst diese Situation nicht mehr aushalten. Das Leben wird dir schwer gemacht. Oder es gibt Situationen bei dir zu Hause, eigentlich der Ort, wo alles gut sein soll. Weißt du, wenn du nach Hause kommst, dann soll es eigentlich sein: Willkommen daheim, willkommen zu Hause. Das ist der Ort, wo wir unsere Füße hochlegen können, wo wir uns selbst sein können. Aber manchmal gehen wir durch Zeiten, dass es Krach und Schwierigkeiten gibt zu Hause. Und du weinst, weil du durch schwere Zeiten gehst, auch da. Vielleicht sagt all das dir gar nichts, aber du hast gerade keine Tränen. Und es geht dir gut, du genießt das Leben, aber wir kennen doch alle solche Zeiten der Tränen. Als Kind hat mein Opa immer, wenn ich geweint habe, ich bin von meinen Großeltern erzogen worden. Und als Kind hat meine Opa immer, wenn ich geweint habe, hat er ein Lied für mich gesungen. Das ist ein holländisches Lied. Und das geht ungefähr so: Mein Mann mag nicht heulen, ook al heeft hij verdriet. Hij moet alles vergeten, als een ander het ziet. Hij moet alles vergeten en zich niet laten gaan. Nee, een man mag niet huilen, zelfs geen enkele traan. Dat is zo een holländisches Volkslied. En het zegt: een man darf niet weinen. Ein Mann darf nicht weinen, wenn er traurig ist oder wenn jemand anderem das sieht. Er soll alles vergessen und er soll sich selbst beherrschen. Ein Mann darf nicht weinen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als kleiner Bub hat mir dieses Lied richtig geärgert. Weißt du, so du bist traurig und dann sagt dein Opa, Mann, mach nicht weinen. Und ich weiß, und irgendwann ist etwas in mein Herzen passiert. Und ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann konnte ich nicht mehr weinen. Und ich war so in meiner Teenagerzeit, ich habe nie geweint. Und so mit 12, 13, ich war fast die Überzeugung, meine Mutter würde sterben und ich würde nicht weinen. Es war, als ob etwas zugegangen war in meinem Herzen. Und ich wollte ein Mann sein, ich wollte stark sein und ich habe irgendwie etwas abgesperrt oder abgeschlossen und war, was diese Sache angeht, nicht mehr offen. Und ich weiß, es geht oft Männer, geht es genauso, dass sie irgendwie durch die Erziehung oder durch irgendetwas, dass sie zu werden und dass sie nicht mehr weinen können, weil es irgendwie nicht erlaubt ist. Und dann habe ich mich mit 14 Jahren habe ich mich bekehrt, habe ich zu Jesus gefunden. Und ich weiß noch an dem Tag, 6. September 1980, als ich da in diesem Gespräch mit einer Frau war, die mich zu Jesus geführt hat. Und dann hat sie gesagt, lass uns zusammen beten. Und dann wollte ich beten und dann habe ich gemerkt, wie etwas hochkommt in meinem Herzen. Und ich wollte es nicht und ich habe versucht, das zu unterdrücken. Aber als ich anfing zu beten, brach es heraus und ich fing an zu weinen. Und es war, am Anfang war es Trauer und dann hat sich plötzlich diese Trauer verwandelt in eine Freude, die ich überhaupt nicht verstehen konnte. Und ich habe irgendwie gedacht, ich werde verrückt, weil etwas passiert mit mir. Gott hat mein Herz berührt und ich konnte zum ersten Mal wieder weinen. Aber es war noch nicht geheilt. Ein ganzes Jahr habe ich nicht geweint und dann nach einem Jahr gab es wieder eine Situation. Ich ging durch eine Schwierigkeit und dann habe ich einmal geweint. Und dann mit 16 Jahren bin ich erfüllt worden vom Heiligen Geist. Ich habe Gott gebeten, dass er mich erfüllt mit seinem Geist und ich wurde herrlich erfüllt vom Heiligen Geist. Und danach passierte etwas. Es war, als ob irgendwie so der erste Teil meines Herzens aufging. Und ich weiß, als ich dann anfing zu beten oder Gott zu loben und zu preisen, dann wurde ich emotional. Und das kannte ich vorher nicht, dass ich Gott die Ehre gebe und dass ich weine und dass Tränen fließen. Und es ging so weit, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich werde ein Mama. Wenn irgendwie da der Atmosphäre von Gottes Geist da war, dann spürte ich, wie ich emotional würde, wie Tränen anfangen zu fließen und wie etwas in meinem Herzen passierte. Ich weiß noch, als ich anfing zu beten es war einmal eine Gebetsstunde und da habe ich einfach Gott gedankt. Ich habe einfach Gott gedankt für das, was er in mein Leben getan hat. Weißt du? Und es fing ein normales Gebet, Herr, danke für das, was du in mein Leben getan hast. Danke, dass ich dich gefunden habe. Danke, dass du wirklich für mich sorgst und so. Und während ich so am Danken war, plötzlich kam alles hoch und ich fing an zu weinen im Gebetsstunde. Und es war mir so peinlich, aber ich konnte es einfach nicht, zurückhalten. Tränen flossen. Und Tränen, Gott hat Tränen gemacht, Gott hat uns so geschaffen, damit wir weinen können. Es ist ein Outlet für unsere Emotionen und Tränen sind gut. Egal was Menschen sagen, Tränen sind gut. Warum weinte Jesus? Wir haben diese Bibelstelle gehört, Jesus weinte. Warum weinte er? Es ist die Geschichte von Lazarus. Lazarus war tot und Jesus kam 4 Tage zu spät. Er wusste eigentlich, aber ist extra zu spät gekommen und kommt 4 Tage zu spät. Und weil er wusste, er sagt auch an einer der Jünger, diese Krankheit ist nicht zu Tode und er wird ihn vom Toten auferwecken. Am Anfang haben die Jünger gedacht, was meint er jetzt? Er schläft. Nein, er schläft doch nicht, er ist schon tot. Aber Jesus sagt, er ist tot, aber ich werde ihn vom Toten aufwecken. Aber trotzdem, obwohl Jesus wusste, was er tun würde, weint er in diesem Moment? Warum weint er denn? Weint er, weil sein Freund gestorben ist? Er wusste doch, dass er ihn auferwecken wird. Jesus weint in diesem Moment. Und man kann die Frage hier stellen, Jesus verschwendet irgendwie seine Emotionen oder seine Tränen um etwas, was gleich wieder behoben wird von ihm selbst. Aber nein, er wusste, was passieren würde und trotzdem weint er. Warum denn? Er weint, weil Gottes Liebe sich immer in der Gegenwart befindet. Gottes Liebe ist für uns da in dem Moment. Obwohl Jesus wusste, was passieren würde, hatte er Mitgefühl für die Situation. Wisst ihr, vielleicht seid ihr jetzt in einer Situation und Gott in seiner Allwissenheit, in einem Vorherwissen, weiß er genau, wie es ausgehen wird. Er weiß, dass morgen es gut wird. Er weiß, dass es viel besser sein wird. Aber jetzt gehst du durch diese schwierige Zeit. Und wisst ihr, Jesus weint mit dir. Er ist mit dir in dieser Situation und er weint mit dir mit. Denn Jesus, seine Liebe ist im Nu, ist im Jetzt. Da, wo du dich jetzt befindest. Die Bibel sagt, wir sollen weinen mit die, die weinen und wir sollen lachen oder uns freuen mit die, die Freude haben. Und genauso ist das in Gottes Herz. Wenn du jetzt durch eine schwierige Zeit gehst, ist er mittendrin da mit dir. Wenn du dich freust, ist er mittendrin und er freut sich mit dir. Ich möchte einige Punkte erwähnen, warum Tränen kraftvoll sind, warum sie Kraft haben, was für Power in Tränen steckt und dass Gott diese Tränen, die wir weinen, dass er sie benutzen möchte. Der erste Punkt ist, Tränen haben Kraft, wenn sie wie Samen gepflanzt werden. In Johannes 12, Vers 24, da steht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Da steht hier, dass ein Same muss irgendwie in die Erde fallen und sterben, bevor es viel Frucht bringen kann. Und genau wie eine Same erst gepflanzt werden muss, ist es eigentlich auch mit unseren Tränen. Und unsere Tränen, die werden, wenn sie in Gottes Acker gepflanzt werden, werden sie Frucht bringen. Sie werden aktiviert und etwas passiert. In Psalm 126, Vers 1 bis 6, die ganze Psalm ist richtig gut. Wir lesen das kurz und ich möchte eine Sache hervorheben. Es fängt an, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Die Situation ist folgendes, das Volk Israel ist in Gefangenschaft und dann werden sie befreit. Sie, aus der Gefangenschaft kommen sie raus und sie werden von Gott befreit. Und dieser Psalm spricht darüber, sagt, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem oder nach Zion zurückkehren ließ, da war es, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Volken sagten sie, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du ausgetrocknete Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Seemann jetzt über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Es ist eine Geschichte, die erzählt von Gefangenschaft und wie sie daraus kommen. Und dann steht, wer mit Samen wer mit Tränen sät oder wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Oder wir können es noch kürzer machen. Wer Tränen sät, wird Jubel ernten. Wenn wir wenn unsere Tränen nicht einfach fließen, aber wenn sie irgendwie gestreut werden oder gepflanzt werden in Gottes Acker, dann wird etwas mit unseren Tränen passieren. Wir werden aus diesen Tränen werden wir Jubel ernten. Das ist eine Verheißung, die Gott uns hier gibt. Und weinen geht der Seemann jetzt über den Acker. So der Seemann, er sieht die Ernte und weinen tut er das. Aber in der Realität ist das doch nicht so. Weißt du, hast du den Bauern schon gesehen, während er sieht, dass er am Weinen ist? Wie heißt das, weil es so schwer ist? Nein. Aber es ist ein Metapher, das hier erwähnt wird. So, wenn wir weinend quasi den Samen sehen, dann wird, ist die Verheißung, werden wir Jubel ernten. Irgendwann kommt die Zeit. In einer anderen Bibelstelle steht, weinen dauert über die Nacht, aber im Morgen gibt es Jubel. So über die Nacht wird etwas passieren. Gott wird etwas tun. Wer Tränen sät, wird Jubel ernten. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, pflanze eure Tränen in den Acker Gottes, in dem Feld Gottes, damit etwas passieren kann. Es gibt natürlich auch falsche Tränen. Nicht alle Tränen irgendwie bringen, alle Tränen haben Kraft, aber nicht alle Tränen bringen diese Jubel hervor, die wir uns eigentlich wünschen. Es gibt zum Beispiel Tränen, die Judas geweint hat, als er Jesus verraten hat. In Matthäus 27, Vers 3 lesen wir darüber und da steht, er bereute die Tat. Er hat Jesus für 30 Silberstücke hat er ihm verkauft und nachdem er ihm das getan hat, hat er es ihm bereut. Aber es war keine Reue in dem Sinne von, er hat gemerkt, das ist nicht gut, aber es hat irgendwie sein Herz trotzdem nicht verändert. Denn letztendlich hat er sich das Leben genommen. Tränen haben Kraft. Es gibt Tränen der Hoffnungslosigkeit. Es gibt Tränen der Desillusionierung, sodass wir es nicht mehr sehen können. Es gibt Tränen von Selbstmitleid. Oh, arme ich, mir geht so schlecht und die Welt ist so böse. Und, weißt du, und wir können uns so in unsere Selbstmitleid, können wir uns da hinein bewegen und all mein Mitleid mit dir wird dir nicht helfen. Im Gegenteil, du wirst noch weiter quasi ersticken in diese Selbstmitleid. Und Tränen von Selbstmitleid bringen uns nicht, helfen uns nicht. Im Gegenteil, es gibt manipulierendes Weinen. Ja, ja. Es gibt manipulierendes Weinen. Manchmal dann wollen Leute etwas Bestimmtes und dann fangen die an zu weinen. Nur damit das, was sie haben wollen, passieren kann. Aber ich rede nicht über solches Weinen. Ich rede über Weinen, das entsteht aus einem Herz, das berührt wird von der Situation. Und das wie ein Gebet emporsteigt. Und das ist, was ich sage, nimm deine Tränen und lasse deine Tränen gepflanzt werden in der Acker Gottes. Der zweite Punkt ist, Tränen haben Kraft, wenn sie mit Erbarmen erfüllt sind. Wir wissen bei Jesus, dass er von einem außergewöhnlichen Mitgefühl bewegt wurde. Das Wort Mitgefühl ist, denke ich, zu schwach, was die Bibel beschreibt. Die Bibel spricht von voller Erbarmen bewegt. Und Verständnis oder Empathie, das ist zu wenig. Jesus hatte Empathie, Jesus hat Verständnis, aber es war mehr wie das. Lass uns einige Bibelstelle mal anschauen, wo wir das sehen. In Lukas 7, Vers 13, da steht, als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er hatte Erbarmen mit ihr. Er hat ihre Situation gesehen und etwas berührte sein Herz. Wisst ihr, wenn wir Tränen weinen, die voller Erbarmen, voller Mitgefühl sind, dann haben sie eine gewaltige Kraft, die haben eine gewaltige Wirkung. Er hatte hier eine Situation, die Mutter ihres Sohn, ein Jüngling aus Nain war das, war gestorben. Und Jesus sah diese Situation und er wurde innerlich bewegt. Als er der Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Und dieses tiefes Mitgefühl blieb nicht nur mit, oh, es tut mir leid, aber es hat den Hand Gottes bewegt. Als er diese Situation gesehen hat, ist er hingegangen und hat diese Junge aus dem Toten auferweckt. Wenn unsere Tränen voller Erbarmen sind, werden sie Wunder bewirken. Tränen haben Kraft. Der dritte Punkt ist, Tränen haben Kraft, wenn sie Tränen der Fürbitte sind. Fürbitte ist ein schwieriges Wort, aber Fürbitte ist nicht für mich beten, aber für andere beten. Es ist, wenn ich Zeit nehme, um von mir wegzuschauen und zu schauen auf der Not, die andere haben oder die im Land sind oder die, so nicht meine Not, aber Not der andere. Und es ist eine gute Sache, Fürbitte zu tun. Sehr oft beten wir für uns, weißt du, Herr, segne mich, Herr. Und dieses Gebet ist nicht schlecht, wir sollen auch für uns selbst beten. Aber wir sollen nicht nur für uns selbst beten. Und wenn wir anfangen, Vorbitte zu tun, dann wird eine Kraft Gottes freigesetzt. Und wir werden sehen, dass diese Gebete erhört werden, dass Tränen, die wir weinen in der Vorbitte, werden Tränen sein, volle Kraft. Vorbitte ist, in der Riss zu treten, in die Bresche zu springen, eigentlich zwischen der Not und Gott zu stehen. So, es gibt eine Not, es gibt eine Situation und dann kommen wir und wir bringen diese Not zu Gott und sagen, Gott, bitte, tu etwas, lass etwas geschehen. Wir sehen ein Beispiel in Hesekiel 22, Vers 30. Und da steht, dass Gott, er sucht nach Fürbitte. Da steht, ich suchte überall nach einem, der in die Bresche Fürbitte, in die Bresche springen und die Mauern um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde. Ihr müsst euch das vorstellen, dass um die Mauern Jerusalems, es gab Mauern in Jerusalem und manchmal gab es Brüche in diesen Mauern durch den Feind geschlagen oder wo auch immer. Und diese Mauer hat jetzt ein Loch und der Feind kann einfach so reinspazieren, weil es nicht mehr geschützt ist. Aber wenn wir dann mit unseren Gebeten oder mit unseren Tränen kommen und wir sagen, wir springen in den Riss und wir stehen dazwischen, damit der Feind quasi nicht mehr weiterkommen kann, das ist was Vorbitte beinhaltet, dass wir unseren Platz einnehmen und sagen, nein, wir bringen dieses Anliegen vor Gott. Und wenn wir diese Anliegen für Gott bringen und wir weinen, dann werden wir sehen, dass Gott diese Tränen benutzen wird. Wir werden sehen, was passieren wird, wenn wir mit Tränen Fürbitte tun. Es ist ein Bereich, das ich früher mich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ich nicht für mich weine, aber für einen anderen. Aber ich kann mir die Zeit erinnern, als wir anfingen, für Deutschland zu beten. Und am Anfang war das wirklich, ich sag mal, emotionsfrei. Weißt du, wir wussten, Gott hat gesprochen, wir sollen nach Deutschland kommen und es war toll. Und wir haben gebetet, oh Herr, berühre dieses Land. Und ich weiß noch, am Anfang, wir hatten uns ein bisschen Sorgen gemacht, weil in Suriname hat man vieles gehört. Wir waren noch nicht in Deutschland und dann hört man, ja, da kommen Neonazis kommen auf und all diese Sachen passieren, Ausländerhass. Und dann haben wir uns auch gefragt, Herr, hast du uns berufen? Sind wir die richtigen Personen, um nach Deutschland zu kommen, wenn so eine Situation da ist? Und wir kannten keine deutschen Leute, aber wir wussten, Gott hat uns berufen nach Deutschland. Und ich kenne die Geschichte von der Herrenhute, dass Gott zu meinem Herzen gesprochen hat, dass Gott deutsche Menschen benutzt hat, um das Evangelium, um die gute Botschaft Jesu in Suriname zu bringen und dass dadurch ich letztendlich zum Glauben gekommen bin. So, sie haben einen Samen gesät und dieser Samen ist aufgegangen und ich war ein Teil davon. Und Gott sagte, jetzt gehst du zurück zu dieses Land, wo diese Menschen gekommen sind und du seist genauso ein Segen für das deutsche Volk. Und plötzlich spürte ich eine Liebe für ein Volk, das ich noch nicht kannte. Und es war ganz anders. Aber ich habe noch nicht geweint für euch. Und ich weiß, als ich Zeit genommen habe, einfach zu beten für Deutschland und ich war am Beten und plötzlich wurde mein Herz berührt. Und ich spürte nicht nur eine Liebe, aber eine Bewogenheit für ein Volk, das ich noch nicht mal kenne, für Menschen, die ich noch nicht mal kenne. Und das kann nur Gott tun. Dass Gott uns in unsere Herzen so eine Liebe setzt und dass wir sagen, Herr, tu doch etwas. Lass Deutsche zum Glauben finden. Und es war interessant, als wir die Gemeinde angefangen haben, waren wir die zwei einzigen Ausländer. Das war Gottes Humor. Wir haben wirklich eine deutsche Gemeinde haben wir angefangen. Und wir sind in Deutschland und deswegen predigen wir auch auf Deutsch. Ich finde es toll, wie Gott diese Gemeinde verändert hat. Es hat mit Deutschen angefangen, aber dann kamen Amerikaner dazu, da kamen aus Kenia welche dazu, da kamen aus Russland welche dazu, aus Ukraine, aus verschiedenen Ländern kamen Leute dazu. Und jetzt sind wir eine Art internationale Gemeinde, wo viele Menschen dazugekommen sind. Aber der Fokus ist noch immer, dass wir wollen sehen, dass Menschen in dieses Land, wo Gott uns gepflanzt hat, dass sie erreicht werden mit der guten Botschaft Jesu. Amen. Und wenn wir solche Gebete auf unsere Herzen haben, dann werden wir merken, da passiert etwas mit uns. Und die Tränen, die geflossen sind um andere, Gott wird diese Tränen nehmen und er wird sie benutzen. Wisst ihr, Jesus, er tut Fürbitte für uns. Jesus sitzt an der rechten Hand Gottes und er tritt für uns ein. In Römer 8, Vers 34, er ist auferweckt worden und sitzt an Gottes rechte Seite und tritt für uns ein. Nicht nur Jesus tut Fürbitte für uns, auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist tritt für uns ein. Auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Der vierte Punkt ist, Tränen haben Kraft, wenn sie Tränen der Zerbrochenheit sind. Manchmal müssen wir weinen und sind irgendwie innerlich zerbrochen wegen unserer eigenen Fehler, wegen Sachen, die passiert sind in unserem Leben. Und die Frage ist, deine Zerbrochenheit, ist das für Gott anziehend oder stößt es ihm eher ab? Und jetzt wird Gott nichts mehr mit uns zu tun haben. Aber es gibt ein gutes Beispiel in der Bibel von König David. König David, er hat den Ruf, er ist ein Mann nach Gottes Herzen. Aber die Sünden, die er begangen hat, waren ganz schrecklich. Er hatte eine Frau genommen, die nicht seine Frau war. Und als dann das Ganze rauskam, als sie schwanger wurde, hat er versucht, das Ganze zu vertuschen bis hin zu einem Mord. Er hat ihren Mann quasi im Krieg geschickt, damit er stirbt. Er hat nicht selbst diesen Mann ermordet, aber ganz, ganz schlimm. Und manchmal sündigen wir und wir haben das Gefühl, ah ja, alles ist okay, keiner hat es gesehen, keiner hat es gemerkt, aber Gott sieht es. Und dann gehen wir einfach so durch das Leben. Und David hat versucht, das Ganze irgendwie zu vertuschen. Und dann kommt ein Prophet und ein Prophet erzählt ihm eine Geschichte. Er sagt, es gibt einen König und dieser König hat alles, was er braucht. Er hat alles, was er will. Und dieser König hat einen Nachbarn und der Nachbarn hat nur ein Schaf. Ein Schaf, ein ganz armer Kerl hat nur ein Schaf. Aber der König mit alles, was er hat, alle Güter, die er hat, schaut auf den Nachbarn und sieht dieses Schaf und er nimmt das eine Schaf, was dieser Mann hat. Und der David ist natürlich König und er denkt, so etwas passiert in meinem Königreich. Und dann ist er ganz empört, er steht auf, er sagt, das kann doch nicht sein. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann, der so etwas tut? Und der Prophet schaut ihm an und er sagt, du bist es. Erwischt. Und David, er war König, er konnte sagen, doch, mir ist doch egal, ich mache einfach weiter. Aber er wurde von seiner Sünde überführt. Und er wusste, es ist nicht gut. Und dann geht er zu Gott. Und im Psalm 51, da lesen wir von seiner Herzenseinstellung. Und er sagt, Herr, vergib mir, o Herr, nimm bitte deinen Heiligen Geist nicht von mir. O Herr, tu etwas in meinem Herzen. Und im Psalm 51, Vers 19 steht, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. Also wenn wir auf diesen Punkt kommen, wo unsere Sünde uns leid tun und wir gehen zu Gott, ist Gott der Erste, der uns vergibt. Und weißt du, die Tränen, die da geweint werden, und manchmal sind das innerliche Tränen, vielleicht sind es keine äußerliche Tränen, aber die Tränen, die dort geweint werden, die haben Kraft. Die haben Kraft, sie werden dein Leben verändern. Denn unsere Träne der Zerbrochenheit, sie ziehen Gott an. Hier steht, so ein Herz, zerbrochenes Herz, wirst du nie zurückweisen. Im Gegenteil, Gott ist direkt da. Ich kenne die Geschichte vom verlorenen Sohn. Als er sich umgekehrt hat, als er Reue hatte und er kommt zurück zum Vater, der Vater war da mit offenen Armen. Hat die ganze Zeit auf ihm gewartet. Ein Bild von Gott. Gott weist uns nicht zurück, wenn wir Fehler gemacht haben. Aber wenn wir Fehler gemacht haben und wir kommen zurück, dann steht er da. Gott geht uns nicht hinterher. Der Vater ist ihm nicht hinterhergegangen. Der Vater wartete auf ihn. Er musste eine Entscheidung treffen, um zurückzukommen. Aber sobald wir diese Entscheidung treffen, ist Gott da mit offenen Armen und er wartet auf uns. Der letzte Punkt ist, Tränen haben Kraft, wenn sie gen Himmel gerichtet sind. Quasi, wenn sie ein Gebet sind. Wenn sie nicht, also Tränen, die fallen runter normalerweise, oder? Aber wenn unsere Tränen irgendwie schaffen, gen Himmel gerichtet zu sein, so wenn sie irgendwie im Geiste Gottes Herz berühren, dann wird etwas passieren. Es gibt einige total schöne Bibelstelle, die ich mit euch lesen will. Im Psalm 3, Vers 5, da steht, mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen, er wird mir antworten von seinem heiligen Berg, das ist Himmel. Wenn wir zu Gott rufen, dann hört Gott uns aus dem Himmel und er erhört uns. So, wenn unsere Tränen quasi Richtung Himmel sind, wenn sie gepflanzt werden in Gottes Acker, dann werden sie aktiviert, dann wird etwas passieren. Es gibt im Psalm 38, Vers 10, gibt es eine Bibelstelle, in der Neue Genfer Übersetzung steht es so, Herr, du weißt, wonach ich mich sehne, mein Seufzen bleibt dir nicht verborgen. Und hier ist eine Übersetzung aus dem Englischen, die ganz, ganz toll ist und deswegen habe ich das dazu genommen. Da steht, meine Tränen sind flüssige Worte und du kannst die alle lesen. Wie schön geschrieben ist das? Meine Tränen sind flüssige Worte und du kannst sie alle lesen. Wenn du seufst, wenn du weinst, wenn du dein Herz zu Gott ausgießt, Gott erhört solche Gebete. Meine Träne, flüssige Worte, jede vergossene Träne wird von Gott gebraucht und wird von Gott gesammelt. Der nächste Bibelstelle, Psalm 56, Vers 9. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ich bin sicher, du zählst sie alle. Wow. Gott nimmt jede Träne, die du geweint hast, und er sammelt sie in seinem Krug, in seiner Flasche. In seinem Krug werden alle Tränen gesammelt. Und ich glaube, dass wenn solche Gebete gebetet werden, dann, und diese Tränen fließen, jede Träne, der geflossen ist, sieht Gott. Da steht, er kennt sie alle und entsammelt sie, bis die Zeit kommt, dass diese Gebetstränen beantwortet werden. Wir sind in einer Gegend, wo Wein produziert wird, und bei Wein ist es so, die Traubensaft wird gesammelt und sie wird in eine Flasche oder in einen Krug oder in einen Behälter gestellt, und dann ist es nicht Wein. Dann muss etwas passieren. Und was ist das? Ein Prozess fängt an und es fängt zu gären und zu fermentieren. Und dieser Wein arbeitet. Es bewegt. Da passiert etwas. Es verwandelt sich. Und genauso ist es, glaube ich, mit den Tränen, die in Gottes Krug sind. Weil so die Tränen in Gottes Krug, die sind da und die wirken und die arbeiten. Und es ist die Träne, die du damals geweint hast für deinen Sohn oder für deine Tochter oder für deine Mutter oder für das, was du damals geweint hast. Und diese Träne ist in Gottes Krug und es wirkt. Und es wirkt, bis die Zeit bereit ist. Es gibt eine andere Bibelstelle, wo steht, dass die Gebete der Heiligen, die werden gesammelt in goldene Schalen, steht in Offenbarung. Und diese Schalen werden gefüllt. Diese Gebete werden gefüllt, werden sie quasi umgedreht und auf die Erde geworfen, und die Gebetserhörungen finden statt. Und genauso ist es mit unserer Gebetsträne. Der Krug füllt sich und irgendwann ist es bereit. Genau wie Wein reift und dann reif ist, irgendwann werden unsere Gebetsträne reif sein. Es ist gut zu weinen. Es ist gut zu weinen. Weinen ist ein Weg, den Gott uns gegeben hat, wenn der Druck zu groß ist und ein Ventil gemacht wird. Es ist ein Ventil, damit wir das, was in uns ist, äußern können. Und wenn du heute hier bist und du kannst nicht mehr weinen, so wie ich nicht mehr weinen konnte, ich bete, dass Gott dich berühren wird. Dass es nicht nur innerliche Tränen sind, aber dass du wirklich wieder weinen kannst. Wisst ihr, es gibt verschiedene Arten von Tränen. Und das ist kein Scherz. Es gibt Menschen, die Tränen untersucht haben. Und es gibt verschiedene Tränen, die man unter dem Mikroskop angeschaut hat. Und wir schauen uns kurz diese Tränen an. Das ist, wenn es die richtige Reihenfolge ist, das ist Träne von Trauer. Das sind Trauerträne. Das nächste Bild, das sind Träne von Anfang und Ende. Tears of Ending and Beginnings. Und dann gibt es die nächste, das sind Träne von Begeisterung oder Euphorie. Und dann gibt es Tränen von Freisetzung. Und Tränen von, so Liberation ist auch eine Art Freisetzung. So Release and Liberation, das sind zwei verschiedene auf Englisch. Und dann gibt es der nächste, das sind Tränen der Hoffnung. Tränen der Hoffnung. Der nächste sind Tränen der Veränderung. Und die nächste, die sind ganz toll, Tränen, wenn man Zwiebel schneidet. Aber merkt ihr, dass sie alle unterschiedlich sind? Die sind irgendwie anders. Der nächste ist Tränen, wenn man lacht, so herzlich lacht, dass man weinen muss. Der nächste sind Tränen der Erinnerung. Tränen, wenn du dich erinnerst an das Schöne, an das, was war. Tränen der Erinnerung. Und ich habe hier noch eine Träne der Wiedervereinigung oder Wiedersehen. Ich weiß nicht, welche Träne du weinst, aber deine Tränen haben Kraft. Und Gott will deine Träne gebrauchen. Er wird sie aktivieren, damit das, was er vorhat, wirklich freigesetzt werden kann. Und diese Träne sammelt er in seinem Krug. Und wisst ihr, da steht eine Bibelstelle ganz am Ende des Buches, im Offenbarung 21. Und da steht, er wird alle Tränen abwischen. Also da kommt eine Zeit, dass die Tränen abgewischt werden. Und dass wir nicht mehr weinen brauchen. Aber jetzt, in dieser Zeit, lass Gott die Tränen, die du hast, pflanzen in seinen Acker. Streu sie aus auf sein Feld. Lass sie den Himmel empor gerichtet sein. Lass sie in Gottes Hand ein Instrument sein, das für dich arbeitet. Der Krug, die Gott selbst hat, wo es deine Träne sammelt. Nimm einfach deine Träne und sag, Herr, hier sind sie. Ich mache keine Excuses mehr. Ich mache keine Entschuldigung mehr. Ich sage nicht mehr, Herr, hier sind sie. Hier sind sie. Gebrauche sie. Zu deiner Ehre. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Ich möchte, als ich am Anfang gesagt habe, dass das erste Mal, als ich wieder geweint habe, war an dem Tag, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Weißt du, und diese Entscheidung ist so eine kritische, so eine wichtige Entscheidung. Und wir können viel von Gott gehört haben, wir können christlich erzogen worden sein, aber wir haben noch nie wirklich die Tür unseres Herzens für ihn geöffnet und gesagt, Jesus, vergib mir meine Schuld. Und ich möchte, wenn du heute hier bist, möchte ich mit dir beten. Und ich möchte dich bitten, wenn du nach dem Gottesdienst kurz zu mir oder zu das Gebetsteam kommst, und damit wir dich weiter begleiten können. Aber wenn du hier bist und du sagst, ich will mein Leben Jesus geben, ich will mich entscheiden für Jesus, ich will, dass er mein Herz verändert, ich will das Geschenk, das er mir in Christus gibt, annehmen. Wenn du da bist, ist heute die Gelegenheit. Und wir wollen mit dir beten. Und wenn du durch diese Predigt berührt worden bist, bete dann zusammen mit uns. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen und Gott bitten, um zu kommen in unsere Herzen. Herr Jesus, ich komme vor dein Thron und ich bitte dir, vergib mir. Vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Schuld. Ich brauche dich, Jesus. Ich wende mich jetzt von alles Falschem, was ich in meinem Leben getan habe. Und ich komme zu dir. Ich möchte dein Kind heißen. Ich möchte, dass du mich als dein Kind aufnimmst. Herr, ich will dir von heute nachfolgen. für den Rest meines Lebens. Sei mein König, sei mein Herr. Ich gebe dir mein Leben hin und ich danke dir. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und führe mich auf deine Wege, Jesus. In Jesu Namen. Amen.